2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 11. März 2024, irgendwas mit mittags und ganz weit weg von 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich einen Tag nach dem 2:0 Heimsieg gegen Hertha BSC. Der FC St. Pauli scheint wieder in der Spur zu sein und so schossen die Tore für unseren Verein. Saliakas in der 16. Minute zum 1:0 und Hartl in der 44. Minute auf Vorarbeit von Jackson Irvine zum 2:0. Ich darf heute wieder Benny von der Hertha Base begrüßen. Moin, Benny.
Guten Tag.
Ich weiß gar nicht, Benny, wie das Thema Vertragsverlängerung von Fabian Hürzler in den letzten Monaten in Berlin aufgenommen wurde. Wie hast du die Vertragsverlängerung von Fabian Hürzler am Freitag aufgenommen? Oder war das eher so für dich eine Randnotiz?
Ist für mich im größeren Kontext eher eine Randnotiz. Also man bekommt schon mit, dass der, ich glaube, jetzt seit knapp 2 Jahren, 1,5 Jahren, kam ja nach Timo Schulz.
Dezember 2022, also so.
Ja, genau, also 1,5 Jahre, gut.
Ja, knapp nicht mal, ne? Genau.
Ja, genau. Also, aber dass der quasi seit Amtsantritt eine ziemliche Welle der Euphorie bei euch losgetreten hat und man ja relativ schnell nicht nur Ergebnisse, sondern auch eine gewisse Art des Fußballs gesehen hat, die für mich schon sehr nah an mein Ideal von, wie sollte man Fußball spielen, rankommt. Man kann euch auf jeden Fall sehr schön zugucken. Und ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass Fabian Hürzler im Sommer bei euch weg sein wird, beispielsweise um den Sebastian Hoeneß in Stuttgart, vielleicht sogar einen Alonso in Leverkusen, da weiß ich nicht, ob er da schon groß genug für ist, aber irgendwie in die Richtung euren Verein verlässt und da scheidende Trainer ersetzt und dass ihr ihn jetzt halten konntet, sich auch mit der stark gestiegenen Aussicht auf einen Aufstieg jetzt im Sommer, ist auf jeden Fall ein starkes Zeichen und gibt euch, glaube ich, eine ganze Menge Planungssicherheit und als Fans auch eine große Freude, dass ihr wisst, dass man zumindest ein weiteres Jahr wahrscheinlich mit diesem Trainer verbringen kann.
Ja, also gehe ich auch stark von aus, dass er halt, wenn wir aufsteigen, auch wirklich dann auch mindestens ein Jahr bei uns in der ersten Liga trainieren wird. Wenn wir nicht aufsteigen, sieht die Sache anders aus. Und dann ist es aber natürlich so, ich meine, klar ist nichts an die Öffentlichkeit gelangt, aber es war ja im Prinzip der Anstoß des Ganzen in den letzten Wochen, Monaten, also so eine Hängepartie, dass die nicht unterschrieben haben, dass er halt eine Ausstiegsklausel haben wollte. Und so könnten wir die für uns wenigstens noch versilbern, wenn er dann im Sommer zu einem Erstligisten geht und wir nicht in der ersten Liga spielen. So.
Ja, das dürfte ja die Konstellation, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen hatten letzte Woche, aber bei Rehse sehr ähnlich sein bei uns, ne? Spieler nicht, Trainer auch verlängert und
bis 2028 sogar, und der würde richtig Geld bringen wahrscheinlich, wenn er jetzt nächstes Jahr wechselt irgendwie, ne?
Genau, und auch da ist es jetzt nicht, dass wir zwingend davon ausgehen können, dass er definitiv bleibt, man einfach als Verein so ein bisschen die Verhandlungsposition gestärkt hat und wenn Spieler bzw. bei euch Trainer dann gehen sollte, einfach nochmal vielleicht ein bisschen höher entschädigt wird, was ja aber auch grundsätzlich nicht Schlechtes ist.
Genau, aber darüber will ich jetzt mal gar nicht mehr nachdenken. Ich gehe davon aus, dass wir aufsteigen und er nächste Saison in der ersten Liga unser Trainer ist. Ich habe es nur noch einmal angesprochen, weil es bei uns nun wirklich Wochen, Monate ein Riesenthema war. Und die Öffentlichkeit, die Medien, du weißt, wie das ist. Und dass es jetzt endlich mal zum Abschluss gekommen ist, auch vor dem Hertha-Spiel schon, hat mich dann doch gefreut. Und
ja, war für uns vielleicht ein ganz ungünstiges Timing, ne? Weil das natürlich könnte sein, Mannschaft ja durchaus beflügelt dann vor so einem Spiel nochmal.
Ja, genau. Gut, wie war deine Anreise nach Hamburg?
Du, ganz entspannt. Ich bin irgendwann um 6.30 Uhr etwa aufgestanden. Da war es dann auch schon hell, habe ich festgestellt. Ich bin normalerweise eher so gegen kurz vor 8 klingelt mein Wecker. Und dann zum Hauptbahnhof gefahren, in Flixtrain gesetzt und gut 2 Stunden nach Hamburg gefahren, ganz entspannt. Kann man sich echt nicht beschweren. Und dann hatten wir noch gut 3 Stunden vorm Anpfiff. Haben uns schon mal ein bisschen die Stadt angeguckt, waren in dem Park leicht nördlich vom Hauptbahnhof, die sind irgendwie Buten und Binnen oder so ähnlich, hab mir den Namen jetzt nicht genau gemerkt.
Plannen und Blumen.
Ah, Plannen und Blumen, genau, dann war das so, wusste irgendwas leicht niederländisch angehauchtes oder nordisches.
Der ist ja direkt neben dem Stadion quasi bei uns.
Genau, und sind da so ein bisschen durchgelaufen, waren dann noch, ganz witzige Anekdote, wir wollten zu diesem Radisson Blue Hotel, weil das einfach ganz interessant aussah und mein Vater hat dann gemeint, ach, er geht nochmal hier schnell auf Toilette, bevor er das irgendwie im Stadion machen muss. Und dann haben wir schon gesehen, dass euer Mannschaftsbus davor steht und gehen halt in die Lobby rein und dann kommen gerade aus so einem Raum einige Spieler. Ich habe es jetzt nicht per se erkannt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das Spieler von euch waren, sind dann irgendeine Wendeltreppe hoch in den Konferenzraum, nehme ich an. Also haben da irgendwie per Zufall euer Teamhotel noch entdeckt vorm Spiel. Fand ich ganz witzig.
Genau, da haben die dann irgendwie, also gibt's auf jeden Fall die Teamansprache und gemeinsame Frühstück und so weiter und dann fahren die von da aus zum Stadion, genau.
Ja, und dann sind wir auch entspannt Richtung Stadion gelaufen, haben uns noch ein Astra, muss ja dann natürlich sein, gegriffen, das schön weggeschlürft und dann sind wir auch schon rein eine gute Stunde vor Anpfiff.
So, das kann man also gut wegschlürfen.
Ja, es sind ja diese 033er, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es die auch in größer gibt, aber das ist so der Standard.
Hoffentlich nicht.
Und ich fand es tatsächlich ganz lecker, muss ich sagen. Hat mich durchaus überzeugt.
Ja, sehr schön. Gut, gut. Ja, war ja auch ein herrlicher Tag gestern für Hamburger Verhältnisse, muss man dazu sagen. Hat man nicht so oft, hatten wir in den letzten Wochen nicht so oft, also war eigentlich ein super...
Ja, also so ein richtig typischer Märztag irgendwie, ne? So ein bisschen Sonne, Wolken, ich glaube, waren so um die 11, 12 Grad. Kann man auf jeden Fall machen, da gibt's schlimmere Auswärtsfahrten.
Das feiern wir hier schon groß ab, siehst du. Ja, vielleicht nochmal so zum Drumherum. Das hatten wir im VD erst nicht besprochen. Also erstmalig wurden bei uns Awareness-Teams eingeführt im Stadion. Immer so Zweier-Teams auf allen in allen vielen Bereichen und die man halt jederzeit ansprechen kann, wenn man halt sage ich mal ein Problem hat oder so, was quasi Awareness betrifft. Und auch dann mit dem nötigen Stichwort Pauline ist das bei uns, kann man auch direkt Ordner ansprechen und dann wird sich drum gekümmert. Hast du die gesehen zufällig
bei euch? Ich habe sie nicht gesehen bei uns. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sehr die dann im Auswärtsbereich aktiv sind. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass wir seit Saisonbeginn auch sowas haben. Nennt sie, heißt bei uns, wo ist Lotte? Da ja, kannst du dann auch die Ordner entsprechend ansprechen und dann mit irgendwie teilweise Safe-Räumen und so. Musste ich zum Glück noch nie in Anspruch nehmen. Bin da, glaube ich, auch ziemlich privilegiert als weißer, relativ hochgewachsener Heteromann in seinen 20ern. Da hat man dann eher wenig mit Diskriminierung irgendeiner Art oder ist zumindest in Deutschland damit nicht wirklich konfrontiert.
Genau, gleiches gilt für mich sozusagen, nur dass ich ein paar Jahre älter bin, aber ja, genau, ich kann das genauer, das sehe ich genauso. Ja, die werden auch nicht bei euch sein, die werden im Heimbereich der Nordkurve sein, klar. Gut, ansonsten vom Spiel noch, weiß nicht, wie du es, ob du es mitbekommen hast, halt, dass Liam zugeschaltet worden ist aus Israel.
Ja, das hatte ich mitbekommen.
Genau, war ja so der erste Gänsehautmoment, fand ich, also jetzt für uns generell, glaube ich. Und dass der jetzt wieder frei ist, super Sache. Und ich kann es von meiner Stelle aus immer gar nicht so sehen, weil ich halt kaum einen guten Blick habe auf die Videowand.
Ja, stimmt, ihr habt nur eine, ne?
Genau, richtig, ja.
Ja, wir haben, glaube ich, sogar mittlerweile drei bei uns. Da ist man dann an jeder Stelle des Stadions ganz gut versorgt.
Ja, irgendwann wurde mal vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren eingeführt, dass halt auf der Haupttribüne, wo die Werbeanzeigen sind, dass da zumindest die Zeit eingeblendet ist und der Spielstand.
Ja.
Also Uhrzeit ist halt hilfreich, finde ich, dass man nicht immer auf die Uhr gucken muss oder so.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, und ansonsten kann ich schon mal direkt positiv anmerken, das habe ich noch nirgendwo so erlebt, dass unsere Hymne gespielt wurde. Ich glaube, da hat man durchaus einige Sympathien auch als Verein bei uns im Block gesammelt. Das ist doch eine sehr schöne Geste, die so nicht üblich ist und wurde ja auch dankend angenommen.
Ja,
von uns.
Sehr schön. Also, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wir haben das mal erfunden, tatsächlich vor ganz langer Zeit, die Hymnen der gegnerischen Mannschaft zu spielen, des gegnerischen Vereins, und machen wir bei jedem, also wirklich, auch wenn wir ihn noch so wenig mögen, damit meine ich jetzt nicht euch, aber so andere Vereine halt auch.
Ein Stadtnachbarn zum Beispiel.
Vielleicht, genau, oder anderen norddeutschen Verein. Und das machen wir auf jeden Fall immer, genau.
Ja, wie gesagt, hat mich sehr gefreut. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, wie nah wir dann schon ins Spiel ran wollen. Ich habe jetzt auch endlich kapiert, warum bei euch ständig, wenn man euch mal zuguckt, im Bildausschnitt irgendwelche Girlanden und so weiter hängen. Wenn die da abgeschossen werden, dass die einfach am Dach hängen bleiben. Ich dachte, da klettern manchmal Leute hoch und erlauben sich einen Spaß, aber das liegt einfach wirklich an eurer Art, wie ihr dann beim Einlauf die Spieler begrüßt. Fand ich ganz cool, das mal dann vor Ort zu sehen und endlich zu verstehen.
Ja, wird auch immer mehr irgendwie, dass Leute ihre Konfettikanonen mitschleppen und auch diese, nicht nur Konfetti, sondern halt auch diese langen, längeren Streifen, die dann halt so in die Luft gehen und die verfangen sich dann halt ab und zu an den Trassen und so weiter und am Dach, genau.
Ja, ist auf jeden Fall eine ganz angenehme Art, also beziehungsweise ein ganz guter Ersatz für Pyro. Also ich persönlich bin tatsächlich ziemlich großer Pyro-Fan, ich habe da kein Problem mit, aber es gibt ja durchaus Leute, die das kritisch sehen und da ist das vielleicht dann ein Mittelweg, womit alle irgendwie zufrieden sein können oder sich dahinter versammeln können. Das ist natürlich eine ganz nette Idee.
Ja, ich finde Pyro als Stilmittel auch sehr gut. ja, ich finde, man muss es nicht ständig einsetzen. Da gibt es ja auch so Absprachen mit dem Verein so ein bisschen, also die vor allem in letzter Zeit, weil es wirklich teuer geworden ist, darauf hingewiesen haben, wir setzen das wirklich zu Hause, vor allen Dingen so bei, naja, bei Spielen ein, die wirklich von Bedeutung sind, richtig von Bedeutung und auch eher bei Abendspielen, weil dann natürlich das Stilmittel noch besser zur Geltung kommt natürlich. Ne? Womit ich nicht sagen muss, dass eure Einlage nicht, ja, die war auch schon ziemlich gut eigentlich so, es war schon ziemlich groß.
Ja, ist relativ simpel, glaube ich. Wir hatten unten weißen Rauch, oben blauen Rauch. Ergibt dann so ein Stück weit einfach die Hertha-Fahne, so ganz grob angelehnt stilistisch. Fand ich auch ganz gut. Ich hätte erwartet, dass, weil ja die Dächer oben und nach hinten rechts links sind ja die Blöcke auch dann mit so Plexiglas versehen. Hätte gedacht, dass es noch länger hängen bleibt, aber es verzog sich dann doch relativ schnell, auch wenn das Spiel ja für so 2-3 Minuten unterbrochen werden musste. Aber da hatte ich zwischendurch größere Befürchtungen, dass wir da noch eine ganze Weile in dem Rauch dann stehen.
Ja, zog dann halt, weil ja auch die Ecken offen sind, bilde ich mir gerade ein, dass es dann halt dadurch durch den...
Ja, genau, zwischen den Tribünen ist dann offen, ja.
Ja, dass es dann halt Richtung Spielfeldmitte gewandert ist, der Rauch. Und deswegen wurde es auch einmal unterbrochen und ja, war dann aber auch schnell vorbei, ne? Vielleicht nochmal, um das bei uns abzuschließen, wir hatten noch eine Choreo zum feministischen Kampftag, der ja am 8. März war. Und ja, reihte sich halt in die Tagesaktualität. Okay, die war jetzt nicht ganz gegeben, aber ja, es war halt vor 2 Tagen, passte das auch ganz gut rein, finde ich. Ding Dong, Werbung. Ja, jetzt aber schnell, kann ich dann nur sagen. Ihr alle kennt das Millanton-Paket von Kervida. 4 Stück der Millanton-Biere sowie 2 tolle Millanton-Gläser sind darin enthalten. Also einmal die geballte Millanton-Ladung von unserem wunderbaren Partner, die Kervida Kreativbrauerei. Was ihr aber vielleicht noch nicht wisst, das sind jetzt wirklich die letzten Pakete und allzu viele gibt's auch gar nicht mehr. Sind die ausverkauft, war es das mit dem Millanton-Bier und den Millanton-Gläsern. Deswegen zack, zack und cheers. Das Millanton-Paket, das ihr übrigens logisch im Bereich Pakete im Online-Shop findet und alle spannenden Biere von Kervida mit und ohne Alkohol gibt's wie immer auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und ab 59 Euro Gesamtbestellmenge gibt's das Paket übrigens ohne Versandkosten. Und wie immer denkt dran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Spiel.
Ja. Ich mach's mal kurz. Also wirklich, erste Halbzeit haben wir euch einfach gegen die Wand gespielt, ne?
Ja, du hattest mir geschickt, euren Vorbericht auf dem Blog noch geschickt. Und den hatte ich dann gelesen, wo ja völlig zutreffend beschrieben wurde, dass das Hinspiel doch sehr einseitig war und man im Nachhinein so ein bisschen drauf guckt und sich fragt, warum ist das jetzt eigentlich nur 2-1 ausgegangen? Und ihr dann auch predicted habt, wo ich auch mitgegangen wäre, dass man in dem Spiel doch eine andere Hertha sieht. Wir hatten das ja auch angesprochen in unserem Vorgespräch.
Ja, genau.
Und ja, da folgte dann eine ziemliche Ernüchterung tatsächlich. Ich hatte den Eindruck, das war noch deutlicher als im Hinspiel. Wir hatten, glaube ich, in der ersten Halbzeit bis auf einen Kopfball von Haris Tabakovic, der auch relativ spät kam und recht deutlich über neben das Tor ging, ja wirklich gar keine offensiven Aktionen. Und standen eigentlich nur hinten tief drin. Paldada hatte letzte Woche auf einer PK nochmal herausgearbeitet, dass wir aus seiner Sicht keine Kontermannschaft sind, sondern eine Umschaltmannschaft. Da hat er großen Wert auf diese Unterscheidung gelegt und gemeint, sein Ziel ist es, dass wir ein aggressives Mittelfeldpressing spielen. Also jetzt nicht super hoch anlaufen, aber eben nicht im letzten Drittel nur stehen. Und davon hat man, finde ich, in dem Spiel wirklich gar nichts gesehen. Also wir standen da so ein bisschen Kaninchen vor der Schlange mäßig eigentlich nur hinten drin, haben gewartet, bis ihr euch an den Strafraum durchkombiniert, um dann zu hoffen, dass Gersbeck den irgendwie hält, ihr daneben schießt oder man den Torschuss irgendwie sonst abblocken kann. Aber wirklich eine aktive Spielweise haben wir da leider komplett vermissen lassen.
Ja, wo du gerade Gersbeck sagst, das haben wir noch gar nicht jetzt gemacht. Wer ist eigentlich reingekommen und wer wurde gewechselt sozusagen? Bei euch ja kurz vor Anpfiff erst, dass Gersbeck als Torwart reingerutscht ist, ne?
Ja, wir hatten eigentlich alle die ziemlich gleiche Aufstellung wie beim letzten Spiel gegen Kiel war das, genau, Kiel erwartet. Und Paldada deutete das auch auf der PK vor dem Spiel so an und dann hat er relativ überraschend doch Ibrahim Maser rausgenommen, der mit der größte Lichtblick jetzt in den vergangenen Wochen waren und hat dafür Martin Winkler auf rechts außen hingestellt. Palko da hat er dann auf die 10, also die vorherige Position von Maser gezogen. Und bei Martin Winkler muss man sagen, der ist irgendwie noch nicht so ganz angekommen in der zweiten Liga, ist noch jung, war letztes Jahr in die dritte Liga ausgeliehen, hat das da recht solide gemacht. Momentan fehlt für die zweite Liga aber einfach so ein bisschen Durchsetzungsvermögen, Entscheidungsfindung, Torgefährlichkeit, das lässt er vermissen. Und dass dann ausgerechnet dieser personelle Wechsel vorgenommen wird, hat uns alle ein bisschen ratlos zurückgelassen. Und dann, du sprichst es an, Tabakovic wurde, glaube ich, behandelt nach dem Aufwärmen, Knieprobleme, konnte zum Glück spielen.
Das war ganz, wie soll ich sagen, so eine Anekdote. Also bei uns werden ja auf den Toiletten die Hörreportage für Sehbehinderte und Blinde übertragen. Auch noch nicht ganz so lange. Und ich war noch mal kurz vor Anpfiff auf Toilette und da war genau das Diskussion sozusagen in der Hörreportage, dass Tabakovic auf dem Boden lag und wohl behandelt wurde. Und das hörte sich so an, als wenn ich jetzt ins Stadion komme, ist der schon gar nicht mehr mit dabei. Aber dann war ich überrascht, dass er dann doch von Anfang an gespielt hat.
Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was genau da jetzt das Problem ist. Ich glaube, er schleppt sich auch schon durchaus länger immer mal wieder mit leichten Knieproblemen rum. Scheint aber nicht so akut zu sein, dass man ihn da jetzt rauslassen muss anscheinend. Und Tjaak Ernst, unser etatmäßiger Stammtöter, hat irgendwie muskuläre Probleme bekommen. Dann kam Marius Gersbeck rein mit seinem zweiten Spiel dieser Saison für uns. Wurde ja schon relativ überraschend und eigentlich ohne große Not gegen Kaiserslautern im Pokal-Viertelfinale aufgeboten. Damals auch eine eher wenig verständliche Personalentscheidung und gut, diesmal blieb dann natürlich keine Wahl. Und du hast das aber auch gemerkt, finde ich, dass dem jegliche Spielpraxis fehlt, dass der vor allem mit Ball extrem unsicher wirkte, jedes Mal mehrere Ballberührungen braucht, um zu kontrollieren, um den weiterzuspielen, kam er mehrmals in die Situation, dass er dann von einem eurer Spieler doch relativ hart angelaufen wurde, den unter großem Druck nur noch rausspielen konnte, viele Bälle, die nicht ankamen. Und wirkt auch einfach insgesamt ein bisschen unsicher, hat da, finde ich, keine Souveränität, keine Ruhe ausgestrahlt auch auf seine Vorderleute, was sich dann natürlich gegenseitig hochschaukelt, ne? Wenn die Innenverteidiger nicht das Gefühl haben, dass hinter ihnen noch jemand ist, der notfalls mal einen Fehler ausbügelt, erhöht sich da der Druck, dann werden die unsicherer. Ja, war einfach alles in allem eine, finde ich, sehr erschreckende Vorstellung, die auch so, finde ich, eigentlich nicht zu erwarten war.
Wusste ich gar nicht, dass mit Gersbeck, dass er im Pokal gespielt hat, dann hatte die gleichen, wie soll ich sagen, Diskussionen am Tag danach, weil wir hatten auch im Pokal im Viertelfinale halt Burchard drin als zweiten Torwart.
Ja, bekannter Herr Tarner.
Genau, der alle Pokalspiele gemacht haben und wo, sage ich mal, der ein oder andere dann auch nicht ganz zufrieden war im Nachhinein, aber gut.
Ja, gut, aber das ist ja auch, wenn dann ein Torhüter wenigstens alle Pokalspiele macht, das ist ja auch irgendwie eine Regelung, wo sich alle drauf einstellen können, dann hat er wenigstens schon dreimal gespielt in der Saison bis zum Viertelfinale. Bei uns war es halt wirklich dann die Premiere, was dann einfach in so einem wichtigen Spiel, ja, schwer verständlich ist, aber gut.
Also bei uns wurde auch nie gesagt, Pokal-Torwart. Ich glaube, da hat sich Hürzeler halt das auch offen gelassen und wir dachten, na komm, also jetzt Viertelfinale und Vasi ist gerade so gut drauf, das kann nur Vasi sein und ist es dann nicht gewesen. Er hat das auch im Nachhinein nochmal erklärt, halt, dass das fürs Teamgefüge ganz wichtig war, weil Burchard ein ganz wichtiger Spieler ist, obwohl er fast nie spielt tatsächlich. Ja, das nur mal so nebenbei. Bei uns gab es ja auch noch Änderungen, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Im VDS-Meet war ja klar, dass der nicht dabei ist. Dafür kam Jigawa rein. Dann Dapo Afalayan konnte nicht spielen. Dafür ist dann Elias Sat wieder reingerutscht, auch wenn er auf der anderen Seite gespielt hat. Und war noch irgendwas? Ach so, klar, genau. Kemlein musste raus, weil Eggestein wieder richtige Spitze und nicht hängende Spitze Hartl gespielt hat. Das war es bei uns so, aber es war jetzt auch wenig überraschend.
Ja, und also man muss sagen, ich habe jetzt keinen Unterschied gesehen bei euch, dass da irgendwie wichtige Stammspieler gefehlt hätten.
Das war das Schöne, also das habe ich auch anders erwartet, das war echt gut.
Ja, wobei ich da sage, also ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ihr so gut wart, dass ihr so schlecht wart, vermutlich wie so oft im Fußball so ein Mix, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass ein anderer gegen euch da schon vor größere Probleme gestellt hätte, kann mir aber auch vorstellen, dass das grundsätzlich trotzdem ganz gut funktioniert hätte.
Ja, also wird irgendwo dazwischen liegen, die Wahrheit tatsächlich. Ich muss sagen, ich fand euch außergewöhnlich schwach an dem Tag. Also ich dachte wirklich, weil ihr habt halt Sachen, die euch hätten in die Karten spielen können, also nicht konsequent gemacht halt. Also du hast ja auch drüber gesprochen, über dieses Angriffspressing im Mittelfeld irgendwie. Also wir hatten halt immer überall unsere quasi Räume, vor allen Dingen auch auf den Außen. Und das wurde halt nicht richtig zugestellt. Da hat er ja auch erst in der zweiten Halbzeit umgestellt, das Ganze. Können wir gleich nochmal zu. Vielleicht nochmal zu den beiden Toren. Genau, das 1-0 durch Saljakas. Gutes Fund. So,
ja. Da würde ich Gersbeck auch ein Stück weit aus der Verantwortung nehmen. Der Ball kommt mit so einem Tempo, wird dann noch super ungünstig abgefälscht. Was auch so eine Thematik ist, die sich durchzieht. Wir hatten auch gegen Kiel schon, der Anschlusstreffer war abgefälscht. Das ist halt irgendwie unglücklich, wobei, wenn du halt sagst, das passiert immer und immer wieder, kannst du dann noch von unglücklich reden oder ist das nicht auch ein strukturelles Problem? Weiß ich nicht, ob ich da jetzt dann zu viel interpretiere, aber das ist zumindest, kannst du in dem Moment, wo der Schuss kommt, wahrscheinlich nur noch schwer verteidigen. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass die Ecke davor vermeidbar gewesen wäre in meiner Wahrnehmung, weil der Ball kam so, dass Gersbeck den locker hätte aufnehmen können. Und ich weiß gar nicht, welcher Verteidiger das war, der das irgendwie nicht ganz mitbekommt. Da fehlte dann anscheinend die Kommunikation und den Ball ins Tor ausklärt, wodurch es dann erst die Ecke gibt. Ja, ist sehr ärgerlich.
Und dann wiederum die Ecke, war eine kurze Ecke. Da war nochmal quasi die Aussage auf der PK, das ist schon einstudiert, das Ganze. Also nee, mit der Co-Trainer kümmert sich um diese Eckenvariation und das dann halt, wie gesagt, also dass eine kurze Ecke ist, die kommt an den kurzen Pfosten und dann halt wartet man halt auf den Abpraller und dann kann jemand von hinten, so wie, weiß ich nicht, Saliakas, dann quasi so einen Fernschuss machen. Das ist nicht ungewöhnlich bei uns. Also ist einstudiert. Und ich glaube, es war auch schon das 9. Tor außerhalb vom 16er. Also ja, da sind wir ganz gut, wenn nicht sogar Ligaspitze meines Erachtens.
Ja, spricht dann für eine gewisse Qualität auf jeden Fall. Und das mit den kurzen Ecken habt ihr ja häufiger im Spiel gemacht, ne? Also da merkt man genau, durch, dass das jetzt nicht in dem Moment nur Zufall war, sondern dass da vielleicht eine Idee hintersteckt. Ja, und da das dann, wie gesagt, auch so relativ früh schon das 1-0 fällt, macht es natürlich nicht leichter. Wobei man auch sagen muss, dass wir hier mit einem 2-0 nach Hause fahren, da können wir uns doch sehr glücklich mit schätzen. Abgesehen davon, dass eben das 1-0 vielleicht so nicht fallen muss, kann man sagen, dass ihr allein nach der ersten Halbzeit trotzdem mit 3-0, 4-0 führen könntet, wenn ihr das ordentlich zu Ende gespielt und vielleicht die Bälle ein bisschen sauber aufs Tor gebracht hättet. Von daher würde ich mich da tatsächlich auch nicht allzu sehr beschweren wollen, weil wir vom Gesamtergebnis da immer noch ganz gut mit leben können.
Also ich habe das 2-0 gerne mitgenommen. Okay, hätte auch ein 3-0 sein können, aber höher jetzt auch nicht unbedingt. Du hast viele andere Spiele von uns nicht gesehen diese Saison. Also wir haben einfach unfassbaren Chancenwucher in den sehr vielen Spielen zuvor gehabt, auch wo wir unentschieden gespielt haben ganz oft. Da ist das jetzt noch nicht mal rausgestochen tatsächlich. Also kannst du dir ja vorstellen, wie das sonst bei uns war. Also wir spielen unentschieden oder wir gewinnen auch und trotzdem hat man das Gefühl, ey, da fehlen aber 3 Tore locker. So, das hatten wir sehr oft diese Saison schon. Insofern,
was aber nochmal für den Trainer dann spricht, ne, wenn er sagt, also die Chancen herausspielen ist natürlich was, wo der Trainer viel Hand drin hat. In der Qualität des Abschlusses, da kommt es dann einfach maßgeblich auch auf die Spieler an, meiner Meinung nach. Und spricht vielleicht auch dafür, dass er mit einem dann individuellen, nochmal besser besetzten Kader vielleicht nochmal mehr rausholen könnte.
Ja, stimmt. Also ich habe mich am meisten sogar darüber gefreut, nachdem wir jetzt in den letzten beiden Punktspielen 6 Gegentore bekommen haben, dass wir zu 0 gespielt haben. Also das ist ja auch so ein Ansinnen von Fabian Hürzeler, der total Wert auf die Defensive legt. Mhm. Und ich habe das hier auch schon mal gesagt, ich habe mich da so ein bisschen in diese Philosophie auch verliebt. Und mittlerweile tut mir wirklich jedes Gegentor, auch wenn wir 5-0 führen, total weh. Und also ich habe das so ein bisschen verinnerlicht, das Ganze, und habe mich tierisch gefreut, dass wir zu 0 gespielt haben.
Ja, aber wie gesagt, auch da haben wir euch einfach nicht wirklich vor Probleme gestellt. Ich glaube, wir hatten am Ende des Spiels keinen einzigen Schuss aufs Tor. Laut FopMob irgendwie einen XG-Wert von 0,5, wobei davon gut 0,4 alleine auf Standardsituationen zurückzuführen sind. Also das ist auch ein Spiel, wo man, wenn man da nicht zu 0 spielt, glaube ich, irgendwas ganz, ganz falsch macht.
Und sag mal, das 2-0 von Hartl in der ersten Halbzeit, haltbar von Gersbeck aus deiner Sicht, oder?
Finde ich schon. Also klar, der Ball kommt relativ hart, sehr platziert, aber Gersbeck fällt da auch wie eine Bahnschranke, wie man so schön sagt. Also habe schon den Eindruck, dass er da mit ein bisschen höherer Reaktionsgeschwindigkeit, die ich dann auch von einem Zweitliga-Torwart erwarte, zumal gerade das Spiel auf der Linie eigentlich zu seinen Stärken zählt, finde ich den haltbar. Da kann man ihn durchaus in Pflicht nehmen. Aber auch da, wenn du da die 5 bis 10 Sekunden mal zurückspulst, allein dass es zu dem Abschluss kommt, war schon wieder einfach ein Ballverlust, irgendwie, ja, erobern den Ball und nach einem Pass ist er wieder weg. Das ist halt auch einfach, da kannst du die Fehler auch einfach mit bei den Vordermännern suchen, wo du sagen musst, ey, wir kommen an den Ball, aber dann, wir kriegen nicht die Muster hin, um uns dann nach vorne zu kontern mit 2, 3 Aktionen, zumal wir eigentlich mit Rehse jemanden haben, den wir schicken können und gerade auch ein Karpovnik jemand ist, der das gerne macht, der die Technik, der die Übersicht dafür hat. Aber dass da gestern wirklich keine 3 Pässe am Stück gespielt wurden, ist dann natürlich auch für den Torhüter eine Inkonsequenz dann irgendwo bitter.
Ja, also euer Rausspielen hinten war wirklich sehr anfällig und da in der Situation halt auch Jigawa, der da gut dazwischen geht, den Ball sich wiederholt und dann auf Jackson Irvine spielt, einfach klatschen lässt und dann kommt Hartl zum Schuss. Tückischer Aussetzer, muss man auch nochmal sagen, aber ja, ich würde auch sagen, den könnte man unter Umständen halten. Benny, willst du noch was zum Spiel sagen? Sonst für mich wäre das heute durch. Ich muss das auch erstmal sacken lassen. Es ist Montag irgendwie. Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir besprochen. Worüber wir vielleicht nochmal sprechen können, sind zwei gelbe Karten. Eine für uns, eine für euch, weil die beide Auswirkungen haben. Bei uns hat Zaljakas die 5. gelbe Karte bekommen, wird fehlen. Und wir hatten halt auch noch eine Auswechslung durch Carol Metz in der 78. Das sah ganz übel aus. Ich habe das nochmal gesehen in der Wiederholung. Der ist echt böse umgeknickt. Das heißt, unsere Abwehroptionen werden hier irgendwie immer weniger. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wie schwer das ins Gewicht fällt, dass Kenny ausfällt. Gegen Schalke spielt ihr am nächsten Wochenende, ne?
Ja, wir spielen gegen Schalke. Ist halt schon ein ziemlich unumstrittener Stammrechtsverteidiger bei uns. Wir haben aber sowohl mit Deo Seefurg, der jetzt die letzten Wochen nicht im Kader stand, aber das grundsätzlich spielen kann, als auch unserem doch weit in den 30ern fortgeschrittenen Peter Pekarik, der so gern der ewige Pekarik bei uns genannt wird, der zwar nicht viel Spielpraxis hat, den du aber in so einer Situation auch immer reinwerfen kannst und der relativ zuverlässig liefert auf einem soliden Niveau, ist jetzt in keiner Art und Weise überdurchschnittlich, aber du weißt auch, dass der quasi fehlerlos ist. Also ist irgendwie ärgerlich, aber ich meine, wenn ein Spieler schon über mehrere Spiele eine 4. gelbe Karte mitschleppt, wird er irgendwann halt mal ausfallen und das ist jetzt nicht die Position, auf der uns das super wehtun dürfte.
Okay, bei uns ein bisschen mehr wahrscheinlich. Zaljakas ist schon ein wichtiger Abwehrspieler auf der rechten Seite bei uns hinten. Wir haben das Glück, dass wir halt qualitativ sehr gut auf links besetzt sind. Und Roy, der gestern ja auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, wie ich finde, kann halt auch rechts spielen. Das heißt, im nächsten Spiel wird dann Roy auf rechts gehen für Zaljakas und Ritzka wird auf links reinkommen. Das hätten wir damit geklärt.
Können ansonsten auch eure offensiven Flüge, so wie jemand wie halt ein Elias Saad oder ein Metcalf, können die theoretisch auch auf diese Schienenposition gehen oder wird die bei euch grundsätzlich doch zu defensiv ausgelegt, als dass man da einen rein Offensivspieler reinbringen könnte?
Also Saad sehe ich da gar nicht, dass man den reinnimmt. Eher vielleicht noch ein Connor Metcalf tatsächlich, aber das hat sich bisher bei uns nie gestellt tatsächlich, weil halt Treu so gut ist, auch immer spielt. Der kann halt links und rechts spielen und das wird dann halt einfach aufgeteilt, wenn irgendwo jemand fehlt. Das passt immer gut. Genau, also ein bisschen mehr Bauchschmerzen habe ich eigentlich auf der Innenverteidigerposition. Carol Metz bisher stand jetzt mittags, ist noch nicht raus, was mit ihm ist. Da muss man mal gucken. Wir haben ja nochmal Scheller eingewechselt. Das ist halt ein Innenverteidiger, auch aus der U23. Der kommt da jetzt immer näher ran sozusagen, dass er wahrscheinlich auch mal eventuell ein Spiel von Anfang an machen müsste, eventuell, weiß man nicht. Insofern, also ist es ja gut, dass er ihn eingewechselt hat, damit er schon mal ein bisschen Atmo riechen kann, im Heimspiel, wo man 2-0 führt. Nicht, dass er sich wundert, wenn er auf einmal gegen Nürnberg sein Debüt gibt, so wahrscheinlich, genau.
Ja, ist ansonsten dann Erik Smith wieder, kehrt er zurück?
Ja, das war auch ein bisschen lustig, die Geschichte. Also laut PK oder laut Hürzeler stand er auf einmal Donnerstag bei ihm im Büro und sagte.
Ja, das hatte ich noch mitbekommen.
Ja, er könne wohl spielen. Und wir so, okay, aber ja, das war ohne medizinische Absegnung, aber einerseits gut, dass er selbst sagt, er will wieder und das nicht allzu schlimm einschätzt, andererseits wäre es wohl doch zu früh gekommen, aber vielleicht ist schon ein Einsatz gegen Nürnberg drin und dann haben wir gar nicht mehr so die großen Probleme wieder in der Abwehr. Ich finde es auch, Hauke Wall hat es gestern gut gemacht, finde ich, also der war ja derjenige, der dann immer von der Innenverteidigung zum Spielaufbau in die Sechserposition gegangen ist und ja. Das war sehr, sehr solide, wie ich fand.
Ja, und auch da, ne, aber wurde natürlich quasi nicht unter Druck gesetzt von uns wirklich. Ist dann vielleicht doch ein dankbares Spiel, um da in so eine Rolle reinzugehen.
Genau, wahrscheinlich. Ja, ansonsten Rückfahrt hat auch alles gut bei euch geklappt.
Ja, wir hatten, der ECE fuhr erst um 6:30 los am Hauptbahnhof. Das heißt, wir sind dann aus dem Stadion Gästebereich einmal linksrum raus und sind quasi den Bogen gegen den Uhrzeigersinn ums Stadion gelaufen, wurden noch von einem netten Polizisten angesprochen, dass wir vielleicht unsere Schals doch ein bisschen mehr verstecken sollten und sind dann tatsächlich so ein bisschen durch die Fanmassen von euch gelaufen, hat aber alles problemlos funktioniert, sind dann zur Reeperbahn einmal rum, von da runter zu den, ich glaube, Landungsbrücken heißt das Ding. Ja, durch die Speicherstadt an der LP-Philharmonie vorbei und dann wieder Richtung Hauptbahnhof, hatten uns noch ein Fischbrötchen dann geholt. War ein ganz netter Tagesausflug einfach durch Hamburg.
Ja, also einmal so die Touristenversion Light sozusagen, was man so halt in den in der kurzen Zeit machen kann, ne?
Genau, also in 3 Stunden hast du natürlich, bist du recht eingeschränkt und hatte trotzdem den Eindruck, den Großteil von Hamburg zumindest jetzt mal einmal gesehen zu haben. Ich glaube, da ist das in Berlin dann schwieriger, da in 3 Stunden einmal halbwegs durchzukommen. Da merkt man dann doch vielleicht nochmal den größten Unterschied. Aber ja, wurde dann hinten raus wieder ein bisschen kühler. Aber ich glaube, das darf es dann gegen 6:30, 7 auch werden. Und dann ICE kam pünktlich ohne Probleme. Und dann war ich auch schon 1,5 Stunden später wieder in Spandau. Das der dann doch eine sehr entspannte Zugfahrt tatsächlich.
Sehr schön, so soll es sein. So soll die Deutsche Bahn immer liefern, genau. Ja, willst du noch was loswerden, Benni, zum Schluss? Ansonsten, glaube ich, haben wir alles besprochen.
Nö, ich glaube, schade, dass wir nächstes Jahr nicht nochmal gegeneinander spielen, höchstwahrscheinlich. Ich würde gerne nochmal ein Duell irgendwie halbwegs auf Augenhöhe sehen. Das gestern war ja dann doch ein ziemlich deutlicher Klassenunterschied. Und ich bin mal gespannt, wie bei uns jetzt die Nachwirkungen davon sind, zumindest auf Social Media fangen die ersten Trainerdiskussionen so ein bisschen an, weil gestern das Spiel einfach auch, also niemand hat ja erwartet, dass wir jetzt gegen euch da euch auseinanderschrauben oder gewinnen, aber irgendwie so ein bisschen mehr Konkurrenzfähigkeit hätte man sich gewünscht und mittlerweile ist doch erkennbar, dass auch nach einem Dreivierteljahr, nach einer, ja, oder gut Dreiviertelsaison so ein bisschen die gesamtspielerische Entwicklung fehlt und wenig Ideen zu erkennen sind und sich da doch ein bisschen mehr die Frage langsam aufdrängt, ob Paldada dann noch der Richtige ist, wenn man nächstes Jahr doch den Aufstieg anvisiert. Er hat jetzt noch ein paar Spiele, um, glaube ich, da entgegenzuwirken und zu zeigen, dass er da doch mehr kann und aus der Mannschaft mehr rausholen kann. Mal schauen. Aber ansonsten kann es eventuell sein, dass man im Sommer so ein bisschen auf das Spiel gegen euch auf St. Pauli zurückguckt und sagt, das war vielleicht zumindest der Anfang vom Ende für Paldada. Aber ja. Lässt sich momentan noch nicht ganz abschließend beurteilen. Und ich glaube, wenn wir am Ende hier ohne Abstiegsnöte aus der Saison rausgehen, hat man auch das Minimalziel erreicht. Ich glaube, durchgereicht werden ist so ein bisschen die große Angst gewesen, dass man direkt wieder aufsteigt, war von Anfang an ja nicht realistisch, war nie der explizit ausgerufene Plan oder wurde auch von den Vereinsverantwortlichen nie so kommuniziert oder in den Mund genommen. Und man kann Paldada das auch sehr hoch anrechnen, dass er dieses Himmelfahrtskommando da im letzten Jahr übernommen hat. Und er ist, glaube ich, ein wichtiger Stabilisator gewesen jetzt für das Jahr. Zeigt dann aber halt auch so ein bisschen altbekannte Probleme, die auch in seinen vorherigen Amtszeiten schon da waren. Und ich fände es ganz wichtig, dass man die Saison vielleicht irgendwie mit ihm zu Ende bringt, dass wir vielleicht das erste Mal seit 6 Jahren eine Saison ohne Trainerwechsel haben und da einfach mal so ein bisschen Ruhe allein aus Prinzip wieder reinzubringen. Wie es dann ab Sommer weitergeht, wird man dann, glaube ich, in aller Ausführlichkeit und Tiefe in Ruhe analysieren.
Also als Außenstehender, der ich ja nun mal bin, würde ich auch behaupten, dass das total Sinn macht, mit ihm zu Ende zu machen, weil es geht für euch nicht mehr nach oben und nach unten. Und man hätte jetzt die Möglichkeit, sich zu entscheiden, sie möchten gerne nächste Saison angreifen, am Aufstieg und das mit einem neuen Trainer in Angriff zu nehmen, das jetzt schon mal in die Planung zu nehmen. Das hört sich total sinnvoll an, glaube ich.
Ja, und von dem, was ich so aus dem Verein mit vernehme, ist das auch durchaus, dass man da nicht so eine grundsätzliche Nibelungentreue zu Paldada hat, weil es Paldada ist, sondern man da schon mit einem realistischen Auge drauf blickt und das genau analysieren wird und dann werden wir im Sommer weiterschauen. Der Trainermarkt ist ja auch grundsätzlich durchaus schwierig, vor allem für Zweitligisten da einen Mix zu finden aus jemandem, der vielleicht schon einen gewissen Namen hat, aber jetzt auch noch nicht zu groß ist, bezahlbar ist, eine gute Spielidee mitbringt. Ist auf jeden Fall kein Job, um den ich Benjamin Weber, unseren Sportdirektor, da großartig beneide.
Ja, verständlich. Gut, Benni, dann danke ich dir für die beiden Folgen, die wir gemacht haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Ja, sehr gerne.
Und bestimmt hört man sich oder liest sich, spricht sich in irgendeiner Konstellation irgendwann wieder.
Ja, wird ja wahrscheinlich zumindest nächste Saison nicht so weit sein. Und wie es dann in 2 Jahren aussieht, wird man sehen, ob wir hochkommen, ob ihr es halten könnt. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute dafür.
Dankeschön. Wir freuen uns natürlich, eine neue kompetente und eloquente Stimme für unseren Pool dazu gewonnen zu haben für die Zukunft.
Ja, vielen Dank.
Und ich wünsche dir alles Gute für eure restliche Saison und dann gucken wir mal, was da vielleicht nächste Saison für euch drin ist. Und ja, liebe Hörende, habt ihr eine schöne Restwoche und freut euch dann auch schon mal auf die beiden Folgen zum Spiel in Nürnberg, die ihr von Luca bekommen werdet. Wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao und tschu tschu.
Auf Wiedersehen und hau hier von mir.